wenn die SPD etwas sagt, dann kann ich sagen, da hat sie nicht Unrecht. Oder wenn die AfD etwas sagt, kann ich in vielem zustimmen. Deshalb muss ich sie aber nicht wählen.
Mal grob gesagt. Hier ist der neueste Podcast mit Wolfgang Grupp, dem langjährigen Eigentümer von Trigema. Im Gespräch mit Reinhold Böhmer, dem Chefredakteur des Umweltnachrichtenportals Greenspotting und ehemaligen Ressortleiter der Wirtschaftswoche, sagt der bekannte Unternehmer seine Meinung zu den spannendsten aktuellen Themen. Ungefiltert, unzensiert, auf den Punkt.
Guten Tag, Herr Grupp.
Einen schönen guten Tag, Herr Böhmer.
Ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder unterhalten können. Und in wenigen Wochen ist es ja soweit, dann wird der Bundestag neu gewählt. Vorneweg, gehen Sie zur Wahl?
Ja, selbstverständlich. Das ist meine Bürgerpflicht. Wir sind ja in einer Demokratie und deshalb sollte auch jeder Bürger als Demokrat sozusagen auch zur Wahl gehen und das sagen, was er sich vorstellt und welche Person er den Vorzug gibt. Und das mache ich selbstverständlich.
Ist denn der Gang zum Wahllokal, ist denn das für Sie etwas Besonderes? Gehen Sie da alleine hin? Gehen Sie überhaupt hin? Machen Sie Briefwahl? Sind Sie mit Ihren Angehörigen unterwegs? Wie machen Sie das denn?
Also ich bin nie ins Wahllokal gegangen, auch in der Vergangenheit nie. Und ich habe stets Briefwahl gemacht. Und das werde ich auch dieses Jahr oder jetzt auch machen.
Ich kenne Leute, die sagen, Mensch, ich kann mich eigentlich mit keiner Partei mehr identifizieren. Deshalb wähle ich gar nicht mehr. Es hat für mich keinen Sinn. Was sagen Sie zu dieser Einstellung?
Das kann es normal nicht ganz richtig sein, weil wenn alle Parteien, auf Deutsch gesagt, negativ wären, dann wäre es fatal für unser Land. Und ich sage, es gibt sicherlich viele Kritikpunkte, auch an jeder Partei gibt es immer einen Kritikpunkt, auch bei mir kann man sicher öfters Kritik üben, aber irgendetwas Positives muss dran sein und deshalb sage ich, es gibt Parteien, die mehr negativ in meinen Augen sind und es gibt Parteien, die sehr positiv sind. Und
ich wollte trotzdem noch mal fragen, was Sie denn von diesen Leuten halten, die eigentlich kein Vertrauen mehr in die Demokratie haben. Und es sind ja einige mittlerweile, also nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung zum Beispiel, haben nur noch 59% der 18- bis 30-Jährigen in Deutschland Vertrauen in die Demokratie. Und in anderen Ländern in Europa sind es sogar nur noch 50% und mehr als jeder zweite befragte junge Erwachsene gab an, dass er der Regierung nicht mehr vertraut. 40% misstrauen dem Parlament, also den gewählten Volksvertretern. Läuft da nicht irgendwas schief? Ist da nicht was faul im Staate Deutschland?
Da muss etwas faul sein und da muss etwas schiefgelaufen sein. Und deshalb brauchen wir wieder Politiker, die auch Entscheidungen treffen und für diese Entscheidung gerade stehen. Und vor allem in einer demokratischen Regierung muss vor allem entschieden werden.
Ja, was man so hört, ist ja das Thema oder das Problem meiner Ansicht nach durchaus ein bisschen tiefer, denn die Argumente der Zweifler an der Demokratie, wie sie hierzulande läuft, die kann man ja so in einigen wenigen Stichworten zusammenfassen. Und ich würde Ihnen gern mal diese vier Argumente der Zweifler präsentieren und ich würde Sie bitten, Herr Grupp, mir zu sagen, was Sie davon halten. Das erste Argument der Zweifler lautet, ach, die da oben, die machen sowieso, was sie wollen. Da haben wir sowieso keinen Einfluss. Finden Sie das auch?
Das kann sicherlich öfters der Fall sein, aber deshalb verlange ich ja auch die Verantwortung wieder zurück in die Entscheidenden, in die Personen, die Entscheidungen treffen. Und wir brauchen wieder Leute auch in der Politik, die klar und deutlich eine Entscheidung treffen und dazu auch stehen. Und das ist immer, das wird so wachsweich entschieden und dann wieder hin oder her. Und damit wird der Wähler natürlich stark verunsichert und sagt, wir können dieser Entscheidung nicht trauen, weil morgen ist sie wieder anders und das liegt an der Politik.
Das Argument 2 der Zweifler lautet ja dann grob gesagt, ja, die eigentliche Politik, die machen ja gar nicht die gewählten Abgeordneten, sondern die Konzerne, die Autohersteller, die Versicherungsriesen, die Energieversorger und die ganzen Lobbyisten. Haben Sie das Gefühl, da ist was Wahres dran?
Ich kann das nicht beurteilen. Also ich sag mal, bei meiner Textilindustrie gibt's ja die Lobbyisten theoretisch nicht mehr. Und ich persönlich mache auch keinen Lobbyismus. Ich sage das, was richtig ist, unabhängig, ob es mir nützt oder nicht. Und ich sag mal, ja, das kann natürlich vorkommen. Das kann ich auch einem nicht übel nehmen, dass er natürlich für sich redet. Nur da muss die Politik natürlich entscheiden und sagen, ist das Lobbyismus oder ist das richtig? Und das ist Aufgabe der Politik.
Argument 3 ist, die eigentliche Politik wird ja gar nicht mehr von den Politikern gemacht, sondern von Oligarchen, also von Supermilliardären wie Elon Musk aus den USA, der ja sogar den Deutschen empfiehlt, die AfD zu wählen. Leben wir tatsächlich in einer Zeit der Oligarchen? Würden Sie so weit gehen?
Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich möchte mal sagen, dass ein Herr Trump oder ein Herr Musk irgendetwas empfiehlt. Ich sag mal, das interessiert mich nicht. Wenn ich es richtig finden würde, würde ich das machen, was der sagt. Aber wenn ich anderer Meinung bin, würde ich es nicht machen. Ich lasse mich von außen nicht unbedingt bestimmen. Wenn es nicht 100% auch meine Meinung ist. Das liegt immer am Einzelnen, ob er sich beeinflussen lässt oder nicht.
Argument 4 und das letzte Argument ist noch sehr allgemeiner von solchen Leuten, die sagen, ach, das ganze System in Deutschland ist sowieso total ungerecht. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Und wenn man sich die Prozesse anschaut gegen Konzernchefs, zum Beispiel den früheren Audi-Chef wegen des Abgasskandals oder den ehemaligen Chef der Hamburger Warburg Bank wegen Steuerbetrugs, die ja praktisch locker davongekommen sind. Ist das auch Ihr Eindruck, dass wir eigentlich keinen Rechtsstaat mehr haben?
Diesen Eindruck habe ich ja schon länger, habe ich auch öffentlich öfter gesagt, wir haben keinen Rechtsstaat mehr. Der Anständige ist immer mehr der Dumme und der Unanständige, der wird geschützt oder gehypt.
Hand aufs Herz, Herr Grupp, wen wählen Sie dieses Mal?
Also ich wähle selbstverständlich die CDU, ja, weil ich auch den Herrn Merz für richtig finde, dass er als starker Mann der CDU Probleme eher lösen kann als andere. Und deshalb habe ich ja gesagt, ich wähle erst wieder CDU, wenn der Herr Merz zurückkommt. Er ist zurück und deshalb kriegt Herr Merz meine Stimme.
Also für Sie gibt eigentlich der Kandidat, sprich Herr Merz, den Ausschlag und nicht so sehr irgendwelche Parteiprogramme.
Ja gut, das Parteiprogramm ist natürlich, CDU ist ja immer meine Partei gewesen und das Parteiprogramm ist ja schon wichtig, aber noch wichtiger ist die Person. Und ich bin der Meinung, dass der Herr Merz, der richtige Mann ist und das habe ich ja vor Jahren gesagt, dass wenn er zurückkommt, er war ja außen vor, er war ja nicht mehr in der Politik, wenn Herr Merz wieder zurückkommt, wähle ich wieder die CDU.
Wie ist es mit Ihrer Familie? Sie sprechen bestimmt über alles zu Hause, mit Ihrer Tochter, mit Ihrer Frau, mit Ihrem Sohn. Sagen Sie einander, wer wen wählt?
Ja gut, also da bin ich 100% sicher, dass meine Familie ebenfalls der CDU und Herrn Merz die Stimme gibt.
Machen wir uns mal nichts vor, Herr Krupp. Wenn jemand wie Sie sagt, was er wählt, dann hat natürlich das eine riesige Außenwirkung. Und was erwarten Sie sich denn von Ihrer Wahlaussage? Soll das auch eine Art Wahlempfehlung sein für andere Leute?
Ich möchte nur sagen, das kann für die, die unschlüssig sind oder die sagen, sie wissen nicht, was sie wählen, eine Wahlaussage sein. Aber meine Wahlaussage ist auch für unsere Mitarbeiter nur eine Richtung, dass sie wissen, was ich denke. Und muss selber seine Meinung bilden und kann wählen, was er will. Ich gebe eine Empfehlung ab, so wie ich ja immer schon auch Vorbilder hatte, wo ich gesagt habe, wenn der in einer Firma das so macht, den schätze ich als Unternehmer, dann werde ich das auch so machen.
Sie glauben und Sie hoffen, dass Ihre Beschäftigten, Ihre wahlberechtigten Beschäftigten von Trigema sich dann Ihnen anschließen, was die Wahlentscheidung angeht.
Das kann sein. Es gibt sicherlich Leute, die schon immer eine Partei hatten und von der rücken sie nicht ab. Das ist selbstverständlich, so wie ich ja auch immer die CDU gewählt habe, mit einer Ausnahme mal, wo ich die FDP dann gewählt habe. Aber ansonsten ist es so, dass ein typischer Arbeiter, der immer SPD gewählt hat, wird jetzt sich von mir nicht umstimmen lassen. Muss er sich auch nicht. Er kann sich umstimmen lassen, das freut mich, aber er muss sich nicht.
Jetzt fragt sich natürlich jeder unserer Zuhörer oder unserer Zuhörerinnen, ja, was gefällt Ihnen denn so sehr an der CDU? Und dann würden wir doch mal gerne, schlage ich vor, einen Blick in die Parteiprogramme, in das Parteiprogramm werfen und so ein paar Punkte ansprechen. Und ich habe das getan, habe mich da erkundigt und frage Sie zum Beispiel, die CDU ist für die Abschaffung des Lieferkettengesetzes, dass also umwelt- und sozialschädliche Praktiken von Zulieferern zum Beispiel in Bangladesch verhindern soll. Sind Sie auch für die Abschaffung des Lieferkettengesetzes?
Also ich passe mich da an, uns betrifft es nicht, ja, weil wir ja keine Ware vom im Billiglohnländern fertigen lassen und auch keine Lieferungen haben, aber ich sag mal, wenn das im Prinzip gewünscht wird von denen, die damit gestört werden, gut, das kann ich verstehen. Und das Lieferkettengesetz ist natürlich schon sehr aufwendig für die. Aber bitte die, die im Ausland produzieren lassen, könnten ja zurück und ihre Arbeitsplätze in Deutschland haben. Dann wäre das Problem weg.
Aber da ist ja auch die deutsche Wirtschaft durchaus gespalten. Also es gibt den CDU-Wirtschaftsrat. Es gibt bestimmte Unternehmen, die sagen, das sei des Teufels, das Lieferkettengesetz wegen des Aufwandes. Es gibt aber auch ganz aktuell den Bundesverband Materialwirtschaft und Einkauf und Logistik, also die sehr viel mit Import-Export zu tun haben, dessen Hauptgeschäftsführer Lars Kleberg hält die von der CDU, FDP und AfD geforderte Abschaffung des Gesetzes für, Zitat, nicht zielführend. Gerade Großunternehmen, die sich an das Gesetz halten, die seien in allen Kernbereichen besser aufgestellt als ein Jahr zuvor, sagt er. Also da würde ich schon mal gerne wissen, auf welcher Seite stehen Sie jetzt?
Ja gut, also das Lieferkettengesetz muss ja eine Begründung gehabt haben. Und die, die es angeschafft haben, haben das ja sicherlich nicht einfach so aus dem hohlen Bauch heraus gemacht. Die haben ja Begründungen gehabt. Und ich sag mal, das Lieferkettengesetz ist sicherlich, hat seine Berechtigung. Aber es verbindet natürlich auch einen gewissen Aufwand. Und dass die, die diesen Aufwand betreiben müssen, gegen den Aufwand sind und den abschaffen wollen, ist für mich verständlich. Ich sag mal, es ist aber für mich auch verständlich, dass die anderen den Lieferkettengesetz wollen, damit nicht mehr Kinderarbeit oder sonst etwas geschieht. Also beide haben eine Berechtigung und ich möchte mal so sagen, bei der Firma GEMA, bei mir brauche ich das nicht, weil wir natürlich nie, ich sag mal, etwas beziehen würden, wo wir wissen, da werden müssen Kinder, damit wir Geld verdienen, müssen Kinder, ich sag mal, eine Arbeit leisten unter größter Strenge. Das würde ich nicht dulden. Und deshalb hat das Lieferkettengesetz seine Berechtigung, aber natürlich auch seine Gegner, nämlich die, die das gerne beibehalten wollen, dass sie Kinderarbeit ohne Auflagen durchziehen können.
Schauen wir uns mal die finanzpolitischen Forderungen von CDU und CSU an. Sind Sie auch dafür, im Rahmen von Steuersenkungen auch die Vermögenden zu entlasten? Ist das der Ansatz, den Sie auch befürworten?
Also, das kommt darauf an, wie man den sieht. Ich sag mal, ich habe ja schon öffentlich gesagt, wenn wir angeblich einen Rechtsstaat haben, dann kann es nicht sein, dass wir sagen, man pokert, solange es gut geht, wird kassiert und wenn es schlecht geht, macht man Insolvenz und fängt wieder von Neuem an. Und der Steuerzahler muss die Kosten der Insolvenz übernehmen. Deshalb habe ich gesagt, gebt denen, die persönliche Haftung haben, nämlich eine KG oder ein, so wie ich, eine EK, gebt denen 50% Steuerrabatt, dann sind die Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller, weil, wenn er schlechte Entscheidungen trifft, er persönlich selber in der Haftung ist und diese Fehlentscheidung selber bezahlen muss und nicht der Steuerzahler. Aber heute ist es ja bei uns so, dass man, solange es gut geht, kassiert und wenn es schlecht geht, wird der Bettel hingeschmissen und dann muss der Steuerzahler in der Insolvenz die Zeche zahlen. Und die Verantwortung verantwortlich sind für die Insolvenz, sind frei heraus und fangen neu an und machen wieder Insolvenz. Das kann es ja nicht sein. So wie wenn ich sage, jetzt gerade Görz, verstehen Sie, hat zum zweiten Mal Insolvenz gemacht, Schuh-Görz, gepokert, Großgrößen waren. Und wenn das geduldet wird, dann habe ich Verständnis, wenn wir mit diesen Regierungen, die so etwas dulden, dass die Verantwortung nicht zurückkommt in die Unternehmer und die Haftung, dass dagegen opponiert wird.
Aber nochmal zur Frage der Besteuerung der Vermögenden. Glauben Sie denn in der gegenwärtigen Stimmungslage, dass der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Friedrich Merz hier der richtige Mann ist für die Partei? Denn er hat lange für den amerikanischen Investmentgiganten BlackRock gearbeitet, also den größten Vermögensverwalter der Welt. Und jetzt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat Herr Merz gerade auf Einladung des Firmenchefs Larry Fink an einem Nobel-Dinner teilgenommen. Glauben Sie, dass so bei einem Durchschnittsverdiener in Deutschland das ankommt, dass der in Herrn Merz seinen Kandidaten sehen kann?
Natürlich, der Herr Merz war bei BlackRock und da hat er eine andere Aufgabe, und nämlich da muss er schauen, dass die Vermögenden zu ihrem Geld kommen, und das ist die Aufgabe, und jetzt ist er in der Politik und hat die Verantwortung für ein ganzes Land und da muss er das anders sehen. Also man kann doch, wenn ich morgen bei einer großen Firma bin, AG, dann muss ich anders agieren, als wenn ich plötzlich mich selbstständig mache und eine eigene Firma haben. Also das sind immer verschiedene Dinge. Und ich habe ja Herrn Merz mal getroffen, als er bei BlackRock war, und auch seinen Sohn getroffen und habe gesagt, ihr Vater muss zurück in die Politik. Und dann hat er gesagt, nein, das wird er nie mehr machen. Und dann habe ich Herrn Merz auch mal getroffen. Er hat gesagt, Herr Grupp, die Zeiten sind vorbei. Und dann muss bei ihm ein Wandel gekommen sein. Und der muss auch so sein und sagen, okay, ich muss wieder zurück, denn das, was bei uns in der Politik geschieht, ist nicht ganz richtig. Und er ist zurückgegangen in die Politik, obwohl er früher anders gedacht hat, weil er gesehen hat, er will was ändern, er will nicht weiter zuschauen, was hier geschieht. Und das finde ich gut, und deshalb wird Herr Merz auch, bin ich der Meinung, dass Herr Merz auch einiges ändern wird. Und ich habe nicht umsonst gesagt, schon vor Jahren, wenn Herr Merz zurückkommt, dann wähle ich wieder die CDU.
Schauen wir uns mal die Migrationspolitik an. Einige Punkte, das ist eines der großen heißen Themen, fast jede Woche noch heißer. Die Union will verhindern, dass Flüchtlinge etwa aus Afghanistan oder aus vergleichbaren Ländern, die in Deutschland kein Asyl haben, aber nicht abgeschoben werden können, die gibt es ja, siehe Afghanistan zum Beispiel, dass diese Flüchtlinge ihre Familienangehörigen nicht mehr nachholen dürfen. Ist das auch Ihr?
Ja, also das muss die CDU beurteilen. Ich bin da nicht in medias res, aber ich möchte mal so sagen, wenn die Verwandten bisher ja immer noch lebend in Afghanistan waren, obwohl die Taliban da sind, dann können sie sicher auch zukünftig da bleiben. Und da muss ich die nicht unbedingt zurückholen, vor allem wenn ich ihre Familien sowieso abschieben will. Ja, also dann werde ich jetzt nicht Leute zurückholen, die ich anschließend wieder abschieben muss. Also dafür habe ich Verständnis, und wenn das verantwortliche Politiker so wollen, dann setze ich voraus, dass die alles auch durchdacht haben und die Problematik gesehen haben und entschieden haben, so ist es richtig.
Die CDU und CSU wollen ja jetzt auch, dass die Ukrainer hier nicht mehr einfach weiter, also ohne jede Prüfung ihrer finanziellen Lage, das volle Bürgergeld bekommen. Finden Sie das richtig?
Das habe ich von Anfang an falsch bekommen, dass wir bei den Ukrainern eine Ausnahme machen und sagen, die kriegen ohne Prüfung alles gezahlt, und wenn das jetzt endlich korrigiert wird, dann ist das selbstverständlich in Ordnung und allerhöchste Zeit.
Und wie ist das mit den Kontrollen an den deutschen Staatsgrenzen, die ja eigentlich in der EU nur in ganz, ganz großen Ausnahmefällen erlaubt sind? Wollen Sie das auch, wie die CDU das will?
Also wenn ich sage, es gibt in Europa keine Grenzen mehr und wir haben damit ein Problem, weil irgendwelche diese Freiheit ausnutzen, dann ist es selbstverständlich, dass kurzfristig Grenzen eingeführt werden müssen und Kontrollen geführt werden. Denn wenn ich sage, ich bin großzügig und glaube alles und plötzlich wird die Großzügigkeit ausgenutzt, dann muss ich dagegen vorgehen und sagen, das darf's nicht sein und dann muss ich das abändern. Und wenn die CDU das will, dann ist das 100% in Ordnung.
Herr Krupp, am meisten, ehrlich gesagt, bin ich ja gespannt, was Sie jetzt sagen werden. Denn schauen wir uns mal an, was die CDU und CSU mit Blick auf den Ukraine-Krieg fordern. Hier ist es so, dass die Position ganz klar ist, die CDU und CSU wollen nicht nur weiter Waffen liefern, sondern sie wollen sogar Taurus-Raketen in die Ukraine schicken, die weit nach Russland hineinreichen. Kann das in Ihrem Sinn sein?
Sicher nicht. Ich bin immer für Frieden gewesen und ich habe auch die Petition von Frau Sarah Wagenknecht als erster unterschrieben, dass wir Friedensverhandlungen führen müssen und nicht den Krieg befeuern müssen.
Wenn ich mich zurücklehne und Ihre Antworten Revue passieren lasse, dann beschleicht mich zugegeben doch ein eigentümliches Gefühl, nämlich, dass Sie in vielen Punkten, vor allem auch in der Wirtschaftspolitik und Außenpolitik, mindestens so nah am Bündnis Sarah Wagenknecht liegen wie an der CDU. Zumal Sie auch den Aufruf von Sarah Wagenknecht für einen Waffenstillstand unterschrieben haben oder einen Podcast mit der Sarah Wagenknecht jetzt gemacht haben. Ist das Gefühl, dass Sie Übereinstimmungen mit dem BSW haben, falsch?
Ja, selbstverständlich. Das ist so. Ich habe auch die Parteirede von Frau Sarah Wagenknecht gehört, den sie bei an ihrem Parteitag gehalten hat. Und da konnte ich allen Punkten theoretisch zustimmen. Weil sie ja nicht, sie sagt natürlich, wir müssen gerecht sein, wir müssen korrekt sein. Und und das kann ich unterstützen. Sagen Sie mir einen Punkt, wo ich bei Sarah Wagenknecht nicht unterstützen kann. Also wenn sie für Frieden ist. Wenn ich sage, nein, ich wäre für Krieg, das wäre fatal.
Aber wärst du nicht konsequent, BSW zu wählen?
Ich kann auch vieles, sage ich jetzt ganz offen, wenn die SPD etwas sagt, dann kann ich sagen, da hat sie nicht Unrecht. Oder wenn die AfD etwas sagt, kann ich in vielem zustimmen, deshalb muss ich sie aber nicht wählen. Ich bin ein geborener Katholik und habe ein Leben lang CDU gewählt, mit einer Ausnahme, wo ich mal gesagt habe, solange diese Damen da oben sich rumstreiten, wähle ich FDP. Das habe ich dann gemacht, aber ansonsten habe ich immer CDU gewählt.
Mit diesen Damen meinen Sie wen?
Das war damals Kramp-Karrenbauer oder Frau Merkel oder was weiß ich, wo die da sich ewig rumgestritten haben und so weiter. Und da habe ich gesagt, ich wähle keine CDU mehr. Ich wähle dann erst wieder, wenn der Herr Merz zurückkommt, werde ich wieder CDU wählen.
Was wäre denn Ihr Lieblingswahlausgang? Wie stellen Sie sich vor, wie es am schönsten für Sie persönlich wäre?
Für mich persönlich am liebsten wäre, ist uninteressant. Das, was für Deutschland, für mein Heimatland wichtig ist und für alle Bürger wichtig wäre. Wir brauchen eine starke Partei und das kann, so wie es ja aussieht, nur die CDU sein, weil sie ist die stärkste Partei und sie müssen wir wieder so machen, dass wir nicht eine Drei-Parteien-Regierung kriegen. Wir brauchen eine starke Partei, die mit der FDP dann im Prinzip auch die Regierung bilden kann und entscheiden kann.
Selbst wenn die FDP in den Bundestag kommen sollte, würde es zu einer Koalition, zu einer Mehrheits CDU-FDP nicht reichen. Das heißt, es muss irgendwas anders passieren. Und jetzt hat ganz aktuell die Brandenburger CDU-Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig die CDU aufgefordert, doch endlich die Brandmauer zur AfD aufzugeben und mit der AfD eine Mitte-Rechts-Koalition zu bilden. Würden Sie so etwas auch befürworten oder wollen?
Also wenn wir behaupten, wir seien in einer Demokratie, dann können wir nicht sagen, wenn Wähler mit 30% eine Partei wählen, die schließen wir aus. Dann müssen wir demokratisch sagen, wenn 30% der Wähler das wollen, dann muss ich sie auch mitnehmen. Wir müssen ein Miteinander haben und keine Gegner. Und in einer Demokratie müssen wir das, was der Wähler sagt, berücksichtigen. Und wenn 30%
30% heißt jetzt für Sie die Wahlergebnisse der AfD in Ostdeutschland.
So. Ja, so. Dann muss auch natürlich, dann kann man die nicht ausschließen. Das ist meine Meinung, ja.
Ich glaube, wir sind uns einig, die kommenden Wochen versprechen eigentlich ein regelrecht ein Krimi zu werden, was den Wahlausgang angeht. Und wie intensiv bleiben Sie dran? Lesen Sie jeden Tag besonders viel Zeitung? Schauen Sie besonders viel Fernsehen? Oder interessiert Sie der Fortgang der Sache nicht so sehr?
Aber gut, selbstverständlich schaue ich die Nachrichten an und lese die Zeitung und im Fernsehen und so weiter. Aber ich kann es ja nicht ändern. Ich kann ja nur sehen, was draußen geschieht. Und ich habe meine Mitarbeiter ja informiert, was ich wähle. Und ich habe alles getan, damit ich sage, meine Meinung könnte einen Zuspruch kriegen. Aber ich kann mir keinen Vorwurf nachsagen lassen, später hättest du das und das noch getan. Nein, ich habe meine Meinung nach außen kundgetan, ich habe die Mitarbeiter informiert, aber jeder hat die Freiheit, selbst zu entscheiden und verantwortlich für sich selber zu sein.
Wissen Sie schon, was Sie am Wahlsonntagabend machen? Eine kleine Party zu Hause oder Fernsehen gucken oder mit Ihren Lieben zusammensitzen? Schon was vor?
Also ich möchte nur sagen, ich werde sicher keine Wahlparty machen, aber ich werde sicher am Fernsehen verfolgen die Wahlergebnisse und mit meiner Familie zusammensitzen.
Dann wünsche ich uns beiden da viel Unterhaltung und hoffentlich eine zufriedenstellende Auflösung der Spannung dann.
Vielen Dank, Herr Böhmer.